Doris Töchter, ein Podcast der Gleichstellung der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum zur theologischen Forschung von Frauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doris Töchter. Ich freue mich, Sie heute zu unserem nächsten Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Spot On – Frauen in theologischer Lehre und Forschung begrüßen zu dürfen. Als Referentin darf ich heute Frau Dr. Kreitler-Koos begrüßen, deren Vortrag den Titel Clara von Assisi – Mystik, Innovation, Konfliktbereitschaft trägt. Vielleicht hat die ein oder der andere von Ihnen schon in den Teaser zum Vortrag reingehört. Frau Dr. Kreitler-Koos hat in Tübingen katholische Theologie studiert und promovierte dort 1999 mit einer Arbeit über die heilige Clara von Assisi. Seitdem hat sie weiter zu Clara geforscht und ist heute Leiterin der Abteilung Seelsorge des Bistums Osnabrück und Lehrbeauftragte an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster im Bereich Theologie der Spiritualität. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kreitler-Koos. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Sehr gerne. Dankeschön. Ja, also herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich habe heute die große Freude, Ihnen Clara von Assisi ein Stück weit näher zu bringen. Ich freue mich darauf, das zu tun und hoffe, dass es auch in der Kürze der Zeit gelingt. Ich habe drei Stichworte herausgegriffen, damit Sie einen Eindruck von dieser Frau bekommen, anhand derer ich entlang gehen werde. Mystik, Innovation, Konfliktbereitschaft. Man sieht schon, da ist eine ganze Bandbreite verborgen. Ich habe mir den Vortrag folgendermaßen gedacht. Es ist ja ein ganzes Leben, was wir versuchen einzufangen mit verschiedenen Stationen, aber vor allem eben auch mit Gedanken und Inspirationen, die dieses Leben ausmachen. Ich habe es jetzt mal in 5 Teile gegliedert, ganz kurze einleitende Überlegungen. Dann werde ich Ihnen eine Lebensskizze der heiligen Clara erst einmal zeigen für alle die, die sie noch nicht oder noch nicht gut kennen, damit sie das einordnen können. Und dann kommen diese drei großen Stichworte, Mystik, Claras Spiritualität, die Innovationskraft und die Konfliktbereitschaft. Und ich arbeite hier in der Gliederung schon mit 2 Zitaten, die Sie aus Ihren Schriften oder aus Ihrem gesprochenen Wort, welches überliefert ist, entnehmen könnten. Zur Spiritualität, wenn es ein Leitbild gäbe, heutzutage macht man das ja, fast kurz und knapp zusammen, was eine Einrichtung beispielsweise prägt. Wenn Clara hätte ein Leitbild über ihre Spiritualität, über ihren Lebensentwurf geben sollen, dann glaube ich, könnte man den wählen aus einem ihrer Briefe. Das Programm lautet Arm, den armen Christus umarmen. Da werde ich Ihnen etwas zu erzählen. Der zweite Punkt, die Innovationskraft. Sie sehen das hier schon auf den ersten Blick. Clara ist die erste Frau der Geschichte, die eine Ordensregel für Frauen geschrieben hat. Frauen haben natürlich vorher schon monastisch gelebt, aber mit Regeln, die von Männerorden adaptiert worden sind. Die erste Ordensregel einer Frau, die päpstlich anerkannt wurde, also auch eine Wirkungsgeschichte entfalten konnte. Und der letzte Punkt, Claras Konfliktbereitschaft, das ist ein Zitat, wie Sie, das können Sie unschwer sehen, dem Papst selbst ins Angesicht sagt, widerspricht, sie sagt, Heiliger Vater, auf gar keine Weise begehre ich in Ewigkeit nicht von der Nachfolge Christi befreit zu werden. Da verbirgt sich tatsächlich, ja, Konfliktpotenzial. Wir fangen mit den einleitenden Überlegungen an. Ich will Ihnen etwas zur Deutungsgeschichte sagen, auf 2 Folien. Erstens, wie man Claras Geschichte lange gelesen hat und auf der nächsten Folie, wie man sie auch lesen kann. Von dieser Heiligen kursieren hartnäckig vor allem 2 Dinge in den Köpfen der Menschen, wenn man überhaupt etwas über Clara von Assisi weiß, dass sie lebenslang in strenger Klausur gelebt hat, also eingeschlossen war hinter dicken Mauern. Und ebenfalls lebenslang an einer Krankheit gelitten hat. Das sind 2 Dinge, die ihre Wirkungsgeschichte sehr prägen. Das dritte ebenfalls, das ist die Verehrung für die Eucharistie. Das können Sie auf den beiden Bildern sehen. Eine barocke Darstellung aus Luzern. Clara von Assisi mit der Monstranz in der Hand und auf einem, ja, kunsthistorisch nicht von großem Wert, auf jeden Fall auf einer Darstellung sehen Sie links Clara von Assisi ebenfalls mit der Monstranz, wie sie Soldaten verjagt. Und wenn Sie genau hinschauen, sind da auch Dunkelhäutige dabei. In den Quellen werden die Sarazenen genannt und das Ganze zu einer Art Religionskrieg oder einer ganz kurzen Konfrontation der Religionen dargestellt. Das ist eine sehr problematische Wirkungsgeschichte an dieser Stelle von einem kurzen Ereignis in Claras Leben. So, das herrscht vor und das hat ein bisschen, ich würde es mal provokant sagen, mit einer Fantasielosigkeit zu tun, dass man sich das, was das Leben dieser Frau ausgemacht hat im 13. Jahrhundert, gar nicht als wichtig vorstellen konnte, was für uns heute aber von Bedeutung ist, wie man ihre Geschichte auch lesen kann. Man kann den Ort, an dem sie gelebt hat, das kleine Kirchlein San Damiano, was Sie links im Bild sehen, tatsächlich als einen Frauenkirchort bezeichnen. Und zwar ganz früh ab 1211. Das ist sehr klar, dass dort Clara mit einigen Freundinnen, Schwestern eingezogen ist und dann noch bis kurz nach ihrem Tod Clara selbst stirbt 1253. Aber einige Zeit sind die Schwestern in diesem kleinen Konvent noch geblieben, bis die große Grabeskirche der heiligen Clara Santa Chiara gebaut war. Links San Damiano heute, rechts ebenfalls ein ganz spannendes Bild, lauter junge Ordensfrauen, die sich einmal in den Schlafsaal der heiligen Clara gelegt haben, um sich für einen Moment sozusagen wie eine ihrer Schwestern zu fühlen. Ich habe Ihnen versprochen, ich mache erstmal eine Lebensskizze für alle, denen Clara neu ist und für alle, die sie schon gut kennen, die können dann ganz entspannt zuhören. Und ich mache kurz am Anfang Werbung in eigener Sache, weil eine neue Doppelbiografie erschienen ist, gerade jetzt letzten Monat von einem Freund und Kollegen und mir gemeinsam verfasst. Eine Doppelbiografie Bruder Feuer und Schwester Licht. Wir erzählen von der Lebenskunst und Spiritualität der beiden Heiligen und haben trotzdem verlässliche Originalquellen, Fachliteratur, Personenlexikon, Glossar und auch eine eingehende Chronologie da verarbeitet. Ganz kurzer Werbeblock, jetzt geht's aber auch weiter. Für alle, die Lust haben, nach der Vorlesung noch viel, viel mehr zu erfahren. Wir gehen nach Assisi natürlich in die kleine umbrische Stadt, Postkarten-Idylle, Postkartenansicht. Aber wir gehen natürlich ins Assisi um 1200. Clara wird 1193 dort geboren. Da, wo der Pfeil hinzeigt, ungefähr steht ihr Geburtshaus oder stand es. Man weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Nur, dass es im Schatten des Domes stand und auf den zeigt der Pfeil. Sie sehen den Umriss Assisi damals viel, viel kleiner. Was jetzt dominiert links im Bild ist die große Grabeskirche des heiligen Franziskus mit dem Sacro Convento San Francesco, wie es stolz sozusagen die Stadt flankiert. Jetzt kriegen Sie mal eine Folie, keine Angst, das geht nicht durchgehend so weiter, aber mal eine Folie, um ein bisschen in die Zeit hineinzukommen. Clara von Assisi ist eine Gefährtin des heiligen Franz, deshalb beginnen wir 1181 mit seiner Geburt als Sohn einer bürgerlichen Familie, das ist entscheidend. Clara, 11, 12 Jahre jünger, wird in eine adelige Familie hineingeboren. Das sind zwei unterschiedliche Stände zu Beginn oder zu Ende des 12., Beginn des 13. Jahrhunderts. Ein wichtiger, wichtiger Unterschied, weil die Ständegesellschaft diese mittelalterliche Stadt natürlich prägt. Clara hat zwei jüngere Schwestern mit Namen Katharina, die wird dann später den Ordensnamen Agnes annehmen, und Beatrice. Beide Schwestern und auch die Mutter werden wir in ihrer Gemeinschaft wiederfinden. In Claras Jugend oder Kindheit, das ist ebenfalls prägend gewesen, gibt es einen Bürgerkrieg in Assisi. Die Minores, die Minderen, die Bürger, begehren auf gegen die Majores, die Größeren, den Adel. Und auch Claras Familie muss fliehen ins Exil, aufs Land und in die benachbarte Stadt Perugia. In diesem Krieg kommt Franziskus in Kriegsgefangenschaft, kehrt krank zurück nach Assisi und, das ist für Claras Geschichte wichtig, das ist immer das rot markierte, die Bürgerlichen, also diese frühe Demokratisierung, dieser frühe Aufstand gelingt erstmal nicht. Die Bürger werden gezwungen, die Wohntürme des Adels wieder aufzubauen und alte Standesprivilegien zurückzugeben. Also die Ständegesellschaft, das, was auch Franz und Clara trennt, hat erst nochmal Bestand. Claras Familie kehrt aus dem Exil zurück. Und dann kommen turbulente Jahre auf das kleine Städtchen Assisi zu. Franziskus auf der Suche macht erste mystische Erfahrungen in der kleinen Kirche. Da haben sie sie wieder. Der Ort, der Claras Lebensort wird, nämlich in San Damiano. Und Franziskus bricht mit Familie Zunft und Stadt, restauriert diese kleine Kirche. Das hält auch Clara in ihrem Testament stolz und glücklich fest, dass San Damiano eben der Ort gewesen ist, an dem Franziskus schon sehr früh eine Frauengemeinschaft prophezeit hat. Und Franz bessert auch noch ein anderes Kirchlein aus, die sogenannte Portiuncula. Dort im Frühling 1208, Clara ist immer noch ganz jung, 15, 16 Jahre alt, beginnt Franziskus ein neues Leben, die Vita Apostolica et Evangelica, also die Sendung der Apostel, nochmal aufzulegen im Grunde. Und in Kürze schließen sich ihm erste Gefährten an, nur Männer. Das ist sozusagen der Boden, auf dem dann Claras Geschichte startet, und sie startet durch und mit diesem Vorbild Franziskus. Allerdings, das werde ich nicht müde zu betonen, lebt sie lange ohne Kontakt zu Franziskus in einem dieser Wohntürme, allerdings sozial und religiös schon sehr sensibel. Da passiert etwas lange, bevor sie Franziskus kennenlernt. Zum Stichwort Wohnturm. Das muss man ein bisschen wissen, um ihre Lebensweise nachher in Abgeschiedenheit, Abgeschlossenheit auch zu verstehen. Die jungen adeligen Frauen leben in einer Form aristokratischer Klausur, Clausura Domestica. Hier ein Blick in die weltbekannte Basilika San Francesco. Sie haben sie schon auf dem Foto gesehen. Jetzt mal innen rein. Ein Fresko in der Unterkirche im Geviert über dem Altar der Unterkirche. Hier kann man es bequem anschauen. Wenn Sie in Assisi stehen, müssen Sie sich den Hals verrenken und nach oben schauen. Was Sie hier dargestellt finden, ist die Tugend der Keuschheit, die Castitas. Das steht über der jungen Frau, die in diesem Turm gemalt ist. In einem Kastell wird die Castitas geschützt. Da hören Sie die Verbindung schon. Abgeschiedenheit, Abgeschlossenheit ist eine Garantie dafür, dass Keuschheit bewahrt werden kann. Ich sag immer ein bisschen böse, so hat man einem zukünftigen Ehemann, Brautwerber garantiert, dass er einmal ein jungfräuliches Mädchen sein eigen nennen kann. Und das bedeutet, dass die jungen Frauen abgeschieden sind. Sie sehen, unten findet das Leben statt, da ist allerhand los. Rechts werden in der Bildecke werden Dämonen vertrieben, links werden Almosen gegeben, in der Mitte wird getauft, aber die junge Frau oben im Turm kriegt davon gar nichts mit, wird von Engeln gespeist. Das ist so die Idealvorstellung der Keuschheit. Deshalb wieder ein Foto. Sie bekommen so einen Mix aus Fotografien, Filmszenen und alten Fresken. Wenn man oben auf der Burg steht, die Assisi überragt oder über Assisi thront, und kann man ganz spannende Einsichten in die Stadt gewinnen. Sie sehen hier durch dieses Rund auf die Basilika Santa Chiara, also die Grabeskirche der heiligen Clara. Als Adelstochter wächst Clara privilegiert auf, eben innerhalb eines solchen aristokratischen Wohnturms, auch im Exil in Perugia und wieder zurück in der Stadt bewegt sie sich nicht frei. Das muss man sehr klar sagen. Die Heranwachsende, und das ist ein Topos in weiblichen Heiligenbiografien, das finden Sie immer wieder, auch Clara muss sich gegen patriarchale Eheprojekte wehren. Sogenannte Eheschließungskonflikte finden Sie in vielen weiblichen Heiligenlegenden. Der fällt nicht allzu dramatisch aus bei Clara. Das hat damit zu tun, dass sie schon erwachsen geworden ist über diese Bürgerkriegszustände. Es ist nicht gelungen, die Tochter sehr, sehr jung zu verheiraten, sondern das Projekt wird erst gestartet in einem Moment, in dem sie schon sich eigene Gedanken über den Lebensweg machen kann. Clara bewahrt oder erkämpft, Fragezeichen, sich dennoch einen eigenen Blick auf die Welt. Deshalb dieses Foto. Von religiöser Sensibilität habe ich schon gesprochen. Und spannend in ihrer Geschichte ist auch eine eigene Deutungshoheit über die Geschehnisse rund um den Aussteiger oder Spinner, den heiligen Franziskus. Das ist natürlich etwas, was ihre adelige Schicht sehr bewegt. Man lässt kein gutes Haar an ihm. Und die Fähigkeit einer jungen Frau, sich da einen eigenen Reim drauf zu machen und andere Schlüsse zu ziehen, ist schon sehr bemerkenswert. Kriegen Sie jetzt nochmal einen kurzen Überblick, wie es denn dazu kommt, dass Clara Kontakt mit Franziskus und den Brüdern aufnimmt. Man muss noch wissen, dass die ganz junge Brüderschaft etwa 12, wobei das sicher auch eine symbolische Zahl ist, 1209, Clara ist 16 Jahre alt, nach Rom reist und vom Papst, das ist der große Mittelalterpapst Innozenz III., eine mündliche Bestätigung für das Lebensprojekt der Laienpredigt bekommt. Dann richtet sich diese frühe Fraternitas-Bruder-Geschwisterschaft, noch ist eine Bruderschaft, mit Clara wird es eine Geschwisterschaft, richtet sich ganz in der Nähe von Assisi provisorisch ein, verbindet aussätzige Pflege mit Gelegenheitsarbeiten. Das heißt, Clara hört vermutlich, erfährt Gerüchte halber von dieser neuen Bewegung. Und sie hat offensichtlich den Eindruck, wenn sie da andockt, dann könnte sie das in ihrem Lebensentwurf weiterbringen. Die Brüder kommen näher zur Stadt in die Portiuncula-Kapelle und da nimmt Clara mit ihnen Kontakt auf. Abenteuerlich genug. Vielleicht war der Cousin Rufino ein Wegbereiter, der als zweiter Adeliger zu den Brüdern gewechselt hat. Und jetzt wird's spannend im Jahr 1211. Wir können das sehr genau datieren. Am 27. März, am Palmsonntag, am Abend nach dem Festgottesdienst mit dem Bischof, Assisi ist Bischofsstadt, flieht Clara aus dem Wohnturm. Sie wird dann auch niemals wieder die Stadt betreten, wählt im Kreis der Brüder in der kleinen Kirche Portiuncula das Kleid der armen Nachfolge Jesu. Dann kommen turbulente 2 Wochen. Sie sucht Zuflucht in der Nonnenabtei San Paolo delle Abadesse. Das heißt, sie kommt für eine kurze Zeit in das weibliche monastische Leben, was es eigentlich gibt. Sie hätte ja auch als adelige Frau gut Benediktinerin werden können. Da bleibt sie aber nur kurz. Das ist offensichtlich nicht das Angebot, was sie braucht. Spannend, dass sie die Angebote sozusagen prüft, eine ganz neue Form entwickeln wird. Dort kommt es zu einem Konflikt mit ihrer Sippe. Dann wechselt sie, wir nennen das in der Forschung die Waldschwestern, ein anderer Kirchort, Sant'Angelo di Panzo. Das sind vermutlich Frauen, die den Beginenartig dort leben. Und da geschieht etwas Wichtiges, was vermutlich für Frauengeschichte damals von unschätzbarer Bedeutung war, wenn sich Gefährtinnen, Freundinnen anschließen. Also wenn es mehr werden, kann man besser agieren als Frau. Die eigene Schwester Katharina und eine Freundin Pacifica und eine weitere kommt sehr schnell dazu. Die schließen sich an und sie gründen eine eigene Gemeinschaft. Da taucht das Kirchlein wieder auf in San Damiano. Wenn Sie ein bisschen franziskanisch, klarianisch bewandert sind, dann kennen Sie vermutlich diese Kreuzikone, das Kreuz von San Damiano. Es ist die franziskanische Ikone schlechthin, aber man muss sagen, das war eher ein kongenialer Zufall. Die Ikone ist etwa, ja, wahrscheinlich an die 100 Jahre älter als Franz und Clara oder mindestens 50 Jahre älter, in ganz anderen Zusammenhängen entstanden. Aber auf diese Kreuzikone treffen Franziskus und Clara, als sie das Landkirchlein vor den Stadtmauern San Damiano betreten. Nochmal das Foto, das kennen Sie schon. Und rechts ein Bild ins Innere. Der Ort der Ikone damals und heute. Heute hängt allerdings da eine Kopie. Die Ikone stand einst in dieser kleinen höhlenartigen Kirche, die noch kleiner war, als Franziskus dort eine Zeit verbracht hat und als die Schwestern dort wohnten. Der Ausbau des Ganzen geschieht erst, als wirklich eine Schwesterngemeinschaft da einzieht und größer wird. Das Original rechts im Bild ist heute tatsächlich in Claras Grabeskirche untergebracht. Wir haben schon von der Rocca aus drauf geschaut. In der Seitenkapelle, das war eine ehemalige kleine Kirche, San Giorgio, und auch der Ort, wo Franziskus sein provisorisches Grab findet und auch Clara für eine Zeit bestattet ist. Wenn wir nach Santa Chiara innen reinschauen, kann man im linken Seitenschiff ein bisschen marginal, man muss es wissen und man muss auch bitten, dass man eine Kordel wegnimmt und man sich das näher anschauen kann. Die erste Bildbiografie der Heiligen, hier sehen Sie sie mal an ihrem realen Ort. Und hier das Tafelbild, wie wir es nennen, ja, ein bisschen größer. Die erste Bildbiografie entstanden 30 Jahre nach Claras Tod von einem unbekannten Meister. Er wird Maestro di Santa Chiara genannt. Und das zeigt die Etappen ihres religiösen Weges. Die will ich kurz mit Ihnen noch abschreiten und dann kommen wir auf die inhaltlichen Dinge zu sprechen. Man muss das Bild so lesen, dass man unten links beginnt. Da sehen Sie Claras adeliges Leben in Assisi. Und wenn Sie gerade gut zugehört haben, dann habe ich von dem Palmsonntagsgottesdienst mit dem Bischof gesprochen. Und den sehen Sie auch rechts im Bild. Die Mitra kann man erkennen. Palmsonntag könnte man auch erkennen, weil er einen Palmzweig der Clara in die Hand gibt. Das ist ihr Start oder der Start ihres religiösen Weges, der Tag der Flucht im März 1211. Und man sieht auch noch denselben Abend, den Abstieg zu den Armen. Erinnern Sie sich an das Leitbild, Arm, den armen Christus umarmen. Das ist der Grundimpuls. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen, der in der Portiuncula gefeiert wird mit den Brüdern rechts. Sie können den heiligen Franz erkennen mit dem Heiligenschein. Clara mit dem roten Kleid. Noch hat sie keinen Heiligenschein, aber im dritten Abschnitt dann wohl, weil sie den Bund mit Christus schließt in der Portiuncula. Sie können auch sehen, das rote Kleid, also das Festgewand, Reichtum symbolisierend, wird in das arme Kleid der Büßerinnen getauscht. Also etwas, eine Entscheidung wird gezeigt, dokumentiert, wird vestimentär unterlegt. Sie können erkennen, jetzt hat Clara nur Brüder um sich, links und rechts. Rechts sind etwas mehr, und wenn man das heranzoomen würde, dann würden Sie sehen, dass die Brüder, die rechts stehen, ziemlich skeptisch sind. Das fängt einen Konflikt, auf den ich heute gar nicht so eingehen werde, den man aber auch erzählen könnte, dass es Clara und ihre Schwestern natürlich auch innerhalb der Fraternitas nicht immer einfach gehabt haben. Die Brüder das sehr beäugt haben, dass Frauen sich anschließen, kann man ihnen gar nicht übel nehmen, weil das in der Zeit der Albigenserkriege stattfindet. Die Waldenser sind unter Häresieverdacht in dieser Zeit. Das ist alles irgendwie immer haarscharf, jedenfalls aus Sicht der Großkirche, immer haarscharf an der Rechtgläubigkeit, weil eben gemischt geschlechtlich lebende Gruppen man sich noch nicht vorstellen kann. Die Nonnenabtei, das Familiendrama bei den Benediktinerinnen habe ich kurz genannt. Da wird natürlich die Familie versuchen, die entlaufene Tochter zurückzuholen. Sie ist ein wichtiges Pfand in der Familienpolitik. Keiner hat ein Interesse daran, dass sie überläuft zu diesen armen Spinnern in Anführungsstrichen. Und auf dem Bild wendet sich erst das Blatt bei diesen Waldschwestern, wo Clara Gefährtinnen bekommt. Jetzt ist im roten Kleid, die Sie am Boden sitzend sehen, gemalt ihre Schwester. Und diese kleine Szene, da fängt der Maler ein, dass das wichtig ist für Clara, weil er sie in zwei Szenen teilt. Diese eine Szene ganz oben in der Ecke rechts sehen Sie, wie auch Katharina, die dann den Namen Agnes erhält, von Franziskus in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Und dann ganz spannend, darüber könnte man einen eigenen Vortrag halten, das Bild fasst das Leben dieser Gemeinschaft, was für Clara immerhin 42 Jahre währt. Also sie mit ungefähr 18 beginnt das Ganze, mit 60 stirbt sie, 42 Jahre werden in einer einzigen Szene dargestellt, die ein Brotwunder, das ist in den Quellen auch dokumentiert und biblisch unterlegt, auch auf dem Bild, weil Körbe zu sehen sind. Und da hat jeder die Assoziation an die Brotvermehrung am See Genezareth und zeigt auf eine ganz leise und trotzdem unnachahmlich schöne Weise, dass das Experiment dieser Frauen, arm, unversorgt zu leben, sich nur auf die Sorge Gottes zu verlassen, glückt. Und das ist tatsächlich, das ist ein spirituelles, natürlich ein spirituelles Experiment und zugleich mit einem sehr kritischen Impetus, denn diese Frauen machen sich tatsächlich frei oder wollen eben nicht von patriarchaler oder papaler Autorität abhängig sein, weder von männlicher Verwandtschaft noch von Gütern, die Kirche ihnen schenkt, zugesteht oder zu ihrer Versorgung bereitstellt. Und dieses Moment, dieses widerständige Moment, das zutiefst spirituelle Motiv der Armut immer auch etwas Emanzipatorisches an der Stelle hat, das prägt Claras Geschichte. Und jetzt geht der Maler wieder ins Detail. Die letzten drei Lebenstage der Clara, das zeigt ihr Sterben und dann ihr Gestorbensein. Und diese siebte Szene, ganz schön, wenn man sie in groß sieht, ist der Blick in einen weiblichen Himmel. Es gibt eine Vision einer Mitschwester, wie Maria höchst selbst mit einem weiblichen Hofstatt kommt und die neue Heilige in den Himmel geleitet. Schwestern auf Erden sehen das, haben diese Vision. Und am Ende ist es dann die Männerkirche auf Erden. Man findet da viele gekrönte Häupter, den Papst vorneweg und etliche Brüder, die dann die Heilige der Gesamtkirche ehren. Ja, das war die Lebensskizze. Jetzt können Sie es ein bisschen einordnen. 60-jährig, 1253 stirbt Clara. Und ich will Ihnen jetzt das Stichwort der Armut näher bringen, was Claras Spiritualität und am Ende auch die theologischen Gedanken, die man aus ihren wenigen Schriften extrahieren könnte oder entdecken könnte, sagen wir es besser so. Wenige Schriften, das ist relativ, weil für eine Frau des Mittelalters doch einiges da ist. Für alle die, die sich wirklich ganz vertiefen wollten, es gibt die Franziskusquellen und es gibt die Clara-Quellen, die Schriften der heiligen Clara, Zeugnisse zu ihrem Leben und ihrer Wirkungsgeschichte. Das Textkorpus von Clara selber ist kleiner als das des Franziskus, wundert natürlich nicht. Und trotzdem ist es ungeheuer kostbar, dass wir ihre Stimme im Originalton haben. Ich habe Ihnen mal aufgeschrieben, was es denn gibt. Und das sind tatsächlich auch verschiedene Genres. Das macht es nochmal spannend. Es gibt 4 Briefe aus den Jahren 1235 bis zum Tod 1253 an die heilige Agnes von Prag. Auch darüber könnte man lange sprechen, über die Freundschaft zwischen diesen beiden Frauen, die einander nie gesehen haben, aber demselben Lebensentwurf anhangen. Agnes ist jünger, eine Generation etwa, als Clara, und sie ist hochadelig, böhmische Königstochter, erfährt über Brüder des heiligen Franz, die ja in alle Welt ausströmen und auch nach Prag kommen, relativ früh, erfährt sie selbst religiös sensibel, dass es eben einen solchen weiblichen Aufbruch in Assisi gibt. Und heute würden wir sagen, die Frauen vernetzen sich. Und es entsteht über diese Brieffreundschaft, von der noch 4 Briefe der Clara erhalten sind, tatsächlich eine Freundschaft. Und ich werde Ihnen gleich auch eine Passage aus diesem Brief zitieren. Und dann das ganz, ganz Spannende in Claras Leben, was ich schon genannt habe, die erste Regel einer Frau für Frauen, also der Versuch, eine Lebensform, die Frauen entwickelt haben, für zukünftige Generationen von Frauen zu sichern. Die Lebensform des Ordens der armen Schwestern, und das gelingt. Es gibt ein Testament von Clara und es gibt einen Segen in verschiedenen Formen, überliefert, also Textgestalt. Das sehen Sie immer in den eckigen Klammern. Das sind Schriften von ihr selbst. Immer mal wieder ist natürlich das eine oder andere umstritten, aber das kann in der Forschung oder zumindest im Moment als stabil angenommen werden. Und dann gibt es 2 weitere wichtige Quellen. Etwas, was wir von wenigen Heiligen so ausführlich haben, vom heiligen Franz zum Beispiel gar nicht, den Heiligsprechungsprozess. Umfangreich kommen Zeuginnen vor allem zu Wort, natürlich Mitschwestern der heiligen Clara, 14 an der Zahl und ein 15. Zusammenfassendes Zeugnis und dann noch Menschen, die sie von früher kannten. Darunter ist auch eine Frau dabei, die also eigentlich ein sehr weibliches Dokument, viele weibliche Stimmen, die lange erzählen, ja, was sie über Clara wissen und was sie zu ihrer Heiligsprechung beitragen würden. Und dann gibt es natürlich die Legende, das Leben der heiligen Clara, was offiziell in Auftrag gegeben wurde, eine Heiligsprechung. Das ist übrigens noch ganz neu zu Beginn des 13. Jahrhunderts, dass man das ein Stück formalisiert oder Mitte 13. Jahrhundert und dass es dafür Kriterien gibt. Es braucht beispielsweise diesen Heiligsprechungsprozess und es braucht eine Lebensbeschreibung. Beides liegt von Clara vor. Filmbilder habe ich Ihnen auch versprochen, die sehen Sie hier. Das sind natürlich moderne Filmfantasien, aber die haben schon einen deutlich historischen Hintergrund. Clara ist eine Briefschreiberin, zumindest wissen wir es verbrieft von einer Freundin oder einer Korrespondenz. Sie vernetzt sich also in spirituell sehr dichten Briefen mit anderen Schwesterngemeinschaften in Europa und der Film stellt sich dann eben die Antwort von Agnes und Prag folgendermaßen vor. Die Frauen sitzen am Tisch und Clara liest die Antwort vor. Auch das ist natürlich nur eine Impression und ein Foto unserer Zeit, aber man kann sich so ein Ausschwärmen doch vorstellen. Es beginnen eine Handvoll Frauen in dieser kleinen Landkirche San Damiano vor den Toren Assisis mit einer Lebensform, die auf der Brüderseite ohnehin explodiert. Also Franziskus Bruderschaft wächst rasant, aber in einem dennoch auch erheblichen Ausmaß wächst auch die Frauengemeinschaft. Offensichtlich trifft das bei Männern und Frauen einen Nerv der Zeit, diese Armutsbewegung, dieses ja zurück zu den radikalen Wurzeln. Man hat sich tatsächlich Christus arm vorgestellt und dann ist die logische Konsequenz, wenn man ihm nachfolgen will, sich selber arm zu machen. Und diese Frauen, deshalb dieses Foto, die Frauen übernehmen Verantwortung für diesen Lebensentwurf. Also sie leben ihn nicht nur einfach selber, sondern sie schauen, dass der ausstrahlen kann. Es schwärmen Schwestern von San Damiano aus in andere Gemeinschaften, die entstehen oder die nachfragen, die beginenartig oder von Brüdern zusammengerufen werden und dann informieren, das ist der lateinische Ausdruck, die Frauen einander. Clara selber geht nie von San Damiano weg. Das ist eine Eigentümlichkeit, aber sehr viele ihrer Schwestern, unter anderem die leibliche Schwester Agnes. Und hier finden Sie eine Landkarte, wie sich das tatsächlich bis zum Tod der Clara über Europa verteilt. Sie sehen rote und grüne Punkte. Erstmal sehen Sie viele Punkte. Das heißt, diese Spiritualität, die Observanzen, das ist dann der Fachbegriff von San Damiano, also die, was in San Damiano beobachtet wird, was gepflegt wird, wie man da lebt, das strahlt nach ganz Europa aus. Also Sie sehen Frankreich, Deutschland, Prag, das ist sehr nördlich, aber da habe ich ja schon von gesprochen und eben auch Spanien und Italien natürlich sehr viel. Sie sehen allerdings wenige rote und viele grüne Punkte. Und rot geschrieben steht hier das Privilegium Paupertatis, übersetzt das Privileg der Armut. Und da sehen Sie, dass wenige Gemeinschaften tatsächlich auch die radikale Armut, die Clara und Agnes ganz stark hochhalten, am Ende leben. Das hat mit päpstlicher Nonnenpolitik zu tun. Und da kommen wir hin, wenn es um die Konfliktbereitschaft geht. Nochmal zwei Filmbilder einer italienischen Version für das italienische Staatsfernsehen, heißt spannenderweise schon Francesco e Chiara. Also Clara ist ein gleichwertiges Element in diesem Film. Ist nicht immer der Fall. Man hat sie lange als Ornament in seiner Geschichte betrachtet. Ich will Ihnen das nochmal zeigen, um den Gedanken der Armut zu erklären. Franziskus ist ein Bürgersohn, aber ein reicher Bürgersohn. Der wird jung oder lässt sich jung enterben, also legt es ja an mit auf einen Konflikt mit dem Vater, findet um 1208 erste Gefährten, die sich mit ihm auf die Spuren des armen Jesus machen. Das hat ganz, ganz stark mit dem evangelischen Rat zu tun, den Jesus dem reichen Mann gibt. Vielleicht erinnern Sie sich an die Evangelienstelle, da heißt es ja, wenn du vollkommen sein willst, also es der macht ja schon sozusagen viel, der reiche Mann. Aber dann sagt Jesus, wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und dann komm und folge mir. Und sowohl Franziskus wie Clara sehen im Befolgen dieses Rates, dass Gefährten und Gefährtinnen berufen sind, mit ihnen den Fußspuren der Armut Jesu zu folgen. Also das ist das Kernstück, verkauf alles, was du hast, und dann kommen in die Bruderschaft oder die Schwesternschaft. Das ist ganz spannend. Es zählen keine Standesunterschiede mehr. Bildung spielt keine Rolle. Ein eigenes Thema unter den Brüdern. Auch Weihe spielt keine Rolle. Priester und Laienbrüder sind einander gleichgestellt. Wird alles unglaublich viel Konfliktpotenzial der Großkirche. Für Clara und Franziskus ist die einzige Bedingung, wenn jemand kommen will, dass er oder sie das Hab und Gut verkauft. Jetzt können Sie nochmal in den Schlafsaal von San Damiano schauen, rechts und eine moderne Ikone links, die dort auch hängt, wie Sie sehen. Und da bringe ich Ihnen eben nochmal dieses Leitbild aus dem zweiten Brief an Agnes von Prag, wo Clara zusammenfasst die Lebensform. Und das tut sie spannenderweise, nachdem sie zum Widerstand aufruft. Sie sagt, alle, die dir etwas anderes sagen wollen, die beachte nicht, sondern bleib dabei, arm den armen Christus zu umarmen. Und wenn man mal nicht auf die Armut fokussiert, sondern das Umarmen. Deshalb sehen Sie auch diese Ikone, wo tatsächlich Clara die Kreuzikone im Arm hat. Dann ist das die Nuance, die Clara verändert, wenn es eigentlich bei den Brüdern um das Nachfolgen geht. Das hat aber immer mit Bewegung zu tun. Und die Schwestern leben tatsächlich stabil. Die sind nicht mit Füßen unterwegs, so wie die Brüder durch ganz Europa bis ins Heilige Land, sondern die leben stabil. Deshalb nuanciert Clara das Arm dem armen Christus folgen, was eigentlich das Programm der Brüder ist, nuanciert sie den armen Christus umarmen. Jetzt müssen Sie mir schon ganz lange zuhören und jetzt bekommen Sie aber ein Herzstück aus Claras Briefen mit. Deshalb vielleicht an der Stelle nochmal tief Luft holen und sich damit drauf einlassen, wo tatsächlich ein Gedanke drinsteckt, den ich für bemerkenswert halte im Sinne auch einer theologischen Linie, die sie vorgeben könnte. Clara entwickelt in ihrem letzten Brief eine Theologie der Kontemplation. Und das macht sie anhand des Spiegelbildes, also das Bild des Spiegels fest. Der Spiegel ist mittelalterlich eine breite Metapher. Also da wird viel mitgearbeitet und auch Clara arbeitet im Übrigen verschieden damit, zeige ich Ihnen gleich noch. Aber sie fasst auch das Leben Jesu in das Bild eines Spiegels, das sie anschaut. Das ist ja ein Momentum der Kontemplation, Christus anzuschauen. Und dann macht sie etwas, was für unsere Ohren ganz spannend klingt. Sie spricht nämlich vom Anfang, von der Mitte und vom Ende des Spiegels. Das erschließt sich nicht auf Anhieb, weil wir Spiegel kennen, die spiegelglatt sind und an jeder Ecke gleich. Mittelalterliche Spiegel, wie sie Clara vielleicht aus ihrer adeligen Zeit im Wohnturm kennt, sind sogenannte Hohlspiegel. Das sind gewölbte Scheiben, die am Rand, so könnte man den Anfang nennen, und am Ende eher unscharf werden. Und die schärfste Stelle ist die Mitte dieser Hohlscheibe. Und jetzt entwickelt sie anhand dieses Bildes, was Sie vielleicht jetzt ein bisschen vor Augen haben, das Leben Jesu und eben die Kontemplation. Sie sagt, verweile am Anfang dieses Spiegels und sieh die Armut des Kindes, das in eine Krippe gelegt, in Windeln gewickelt worden ist. O bewundernswerte Demut, o staunenswerte Armut, der König der Engel, der Herr über Himmel und Erde, wird in eine Krippe gebettet. Das Motiv habe ich Ihnen schon genannt, der arme Christus. Das ist die Neuentdeckung der Inkarnation, dass man sich klar wird, Gott ist Mensch geworden und das packt man in das Bild der Armut. Im Philipperhymnus, viel, 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 viel früher, wissen Sie alle, da ist das in das Bild des Sklaven gepackt. Er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Der mittelalterliche Mensch, Clara und Franziskus würden sagen, er wurde wie ein Armer, eine Arme und den Menschen gleich. Und wir würden wahrscheinlich, ich sag's mal vorsichtig, eher sowas, das Bild der Solidarität nehmen. Also er wurde uns Menschen als Mensch gleich. So kommt diese Armut zustande und so kommt das Staunen über die Armut im Mittelalter zustande. Das ist der Anfang. Und jetzt kommen wir in die Mitte des Spiegels. Da schreibt Clara, betrachte die Demut oder auch nur die selige Armut, das unermüdliche Handeln und die zahllosen Mühen, die er, Christus, um der Erlösung aller Menschen willen auf sich genommen hat. Und das ist jetzt spannend, dass sie den Fokus auf die Mitte des Lebens Jesu legt. Krippe und gleich kommt natürlich das Kreuz, sind der Rahmen, aber der Spot liegt für Clara auf dem Leben Jesu. Und das ist durchaus eine spannende Konnotation für eine religiöse Frau des Mittelalters. Wir lesen mal noch das zu Ende. Am Ende dieses Spiegels aber lasse dich tief ein auf die unaussprechliche Liebe, mit der er am Holz des Kreuzes leiden und den schmählichsten Tod sterben wollte. Dieser Dreiklang von Geburt, Leben und Sterben im menschlichen Dasein Christi, der findet sich auch in ihrem Testament, wo sie es noch dichter beschreibt, den irdischen Weg Jesu. Da heißt es nämlich, die Schwestern leben ihre Berufung in der Liebe jenes Gottes, der arm in eine Krippe gelegt, arm auf der Erde lebte und nackt, arm am Kreuze starb. Das ist mal tatsächlich ja so ein Flash zu sehen, wie Clara das für sich ordnet, wie sie das für sich aufschreibt, beziehungsweise eben für die Freundin, wie sie Kontemplation versteht, wie sie das Leben Jesu versteht und zugleich mit dieser für uns durchaus spannenden Konnotation, dass so ein Fokus auf dem Leben des Wanderrabbi von Nazareth liegt, auf dem unermüdlichen Handeln und den zahllosen Mühen, also dem alltäglichen Leben Jesu. Kurz zum Luftholen, nicht mehr ganz so viel Text und trotzdem auch ein Text von Clara. Ich habe gesagt, sie verwendet das Spiegelbild weiter und zwar als Bild für sich und ihre Schwestern. Sie schreibt, wir sind von Gott zum Spiegel und Beispiel in die Welt gestellt. Das ist nochmal eine andere Konnotation dieses Spiegelbildes und für mich ein wichtiges Argument dafür, warum die Deutung, Clara hätte nur hinter Mauern gelebt, unsichtbar, was tatsächlich dann lange, lange Jahre das Leben der Clarissen absolut geprägt hat. Eine vollkommene Unsichtbarkeit, das steckt denen auch tief in der DNA. Und zugleich wird klar an diesem Testament-Zitat, dass Clara etwas anderes wollte, dass sie wollte, dass man sich ein Beispiel nehmen kann und dass man sie sehen kann, dass sie ihre Lebensweise spiegeln. Und das ist nochmal ausführlicher aus ihrem Testament. Dann haben sie noch eine andere Quelle entdeckt. Das eine war ja gerade aus einem Brief. Hier schreibt sie, mit welcher Gewissenhaftigkeit, mit welchem Eifer des Geistes und des Leibes müssen wir also die Weisungen Gottes und unseres Vaters einhalten, damit wir mit Hilfe des Herrn das anvertraute Talent, da klingeln bei Ihnen sicher auch alle Glocken, vervielfacht zurückgeben können. Und jetzt kommt das. Der Herr selbst hat uns nämlich nicht nur für andere gleichsam als Vorbild, zum Beispiel und Spiegel hingestellt, für andere in der Welt, sondern auch für unsere Schwestern, die er zu dieser Lebensform hinzuberufen wird, sodass sie selber wiederum denen, die in der Welt leben, zum Spiegel und Beispiel werden können. Also Clara hat da eine Wirkungsgeschichte vor Augen, die sie ja auch in Gang setzt mit der eigenen Regel, und ich nenne das eben gern Verantwortung für diesen Lebensentwurf zu nehmen. Die haben den 42 Jahre gelebt. Das ist gelungen in ihrer Sicht. Und sie wollen, sie sage ich, weil es nicht nur Clara betrifft, sondern eben auch ihre Schwesternschaft, sie wollen das sichern für die Zukunft. Und dann sehr selbstbewusst, gefällt mir sehr gut, sie redet diese Berufung nicht klein, sondern schreibt, da uns also der Herr zu so großem Berufen hat, dass sich in uns spiegeln können, die selbst anderen Spiegel und Beispiel sind, so müssen wir Gott ganz besonders preisen und loben und im Herrn noch mehr an Tugendkraft zunehmen, um Gutes zu tun. So, um Ihre Geduld und auch Ihre Konzentration nicht so lange zu strapazieren, jetzt will ich Ihnen aber die beiden weiteren Teile, Innovation, die erste Ordensregel einer Frau noch darbringen und natürlich die Konfliktbereitschaft. Das ist gar nicht so einfach gewesen mit dieser Ordensregel und es war eben auch mitnichten so, dass Clara nur hätte zum Stift greifen müssen und eben die erste war, die das getan hat, sondern da gab es eine ganze Reihe Gegenmaßnahmen. Ich habe das schon angedeutet, die unversorgten Frauen, das war für die Großkirche ganz, ganz schwer vorstellbar. Ein Papst oder in Stellvertretung der Kardinäle, die übernehmen tatsächlich ja väterliche Autorität für die ihnen anvertrauten Töchter, wie ein patriarchaler Hausvater im Mittelalter, der dafür sorgen muss, dass seine Töchter gut verheiratet werden, so müssen die religiösen väterlichen Autoritäten dafür sorgen, dass die ihnen anvertrauten Töchter rein zur himmlischen Hochzeit geleitet werden. Und deshalb müssen die Frauen für die Suche nach einer Form ihres Lebens, ihrer Armut, tatsächlich einige Stationen durchmachen. Sie bekommen ganz früh ein kleines, klitzekleines Ermutigungsschreiben von Franziskus selber. Das ist die Lebensform von San Damiano. Ein Jahr, nachdem sie begonnen haben. Und dann bekommen sie, das ist in der Forschung ein bisschen umstritten, weil das Original nicht erhalten ist, aber sehr viele Hinweise auf eine Ausstellung des Privilegiums Paupertatis, des Armutsprivilegs, schon durch Innozenz den Dritten. Und was wir sicher haben, ist, das Armutsprivileg in einer zweiten Version und das sehen Sie sogar recht im Bild vom 17. September 1228 von Papst Gregor dem IX. Das ist, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, ein Gegenspieler Claras, persönlich ihr sehr verbunden. Auch diese Muster kennen wir. Persönlich spricht er in Lobeshymnen von ihr, er kennt sie auch, die sind sich begegnet. Da gibt es einen Clash, den zeige ich nachher. Und trotzdem als Papst ignoriert er völlig, was eigentlich ihr Anliegen wirklich ist. Also das ist so etwas, ein Muster. Ich glaube, viele Frauen können ein Lied davon singen, dass man ihnen in irgendeiner Weise Wohlwollen und auch Hochachtung entgegenbringt, aber sie in der Sache nicht ernst genommen hat. Ein ganz kurzer Satz aus diesem Armutsprivileg, das eben im Original von 1228 erhalten ist. Wie ihr also gebeten habt, so bekräftigen wir, das ist der Papst oder die Großkirche, euer Vorhaben der allerhöchsten Armut, und zwar mit apostolischer Gunst, indem wir euch durch die Autorität gegenwärtigen Schreibens zugestehen, dass ihr von niemandem gezwungen werden könnt, Besitz anzunehmen. In Klammer, das ist ja das Verrückte an dieser Geschichte, dass die Gefährdung dieser radikalen Armut nicht aus den eigenen Herzen oder der Bequemlichkeit oder der, keine Ahnung, der Anfälligkeit der Personen kommt, der Frauen käme, sondern von außen, dass es die Großkirche kaum schafft, sie nicht zum Besitz zu zwingen. Nochmal Text, Sie sehen wieder Gregor der IX., der sozusagen, den sehen Sie nicht, sondern Sie sehen wieder das Fresko, aber der dieses Bild der eingeschlossenen Frauen vor Augen hat, die man vor der Welt, vor der bösen Welt schützen muss. Das ist ein ganz pessimistisches Weltbild und auch ein ganz pessimistisches Frauenbild, weil die Frauen wären ja verführbar, wenn sie in die Welt hinausgingen. Also das Rezept einschließen. Clara hat ein ganz anderes Bild, nämlich nennt auch ihre Gemeinschaft nicht eingeschlossene Nonnen, sondern arme Schwestern. Und Franziskus, der unterstützt die Schwestern, wo er kann, in seinem letzten Willen für San Damiano, den Clara hütet wie Gold und auch in ihre Regel eingebaut hat, schreibt er: Ich, Bruder Franz, klein und arm, will unserem Herrn Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter in ihrem Leben und ihrer Armut nachfolgen und darin verharren bis zum Ende. Und ich bitte euch, meine hohen Frauen, und rate euch, alle Zeit in diesem heiligsten Leben und in dieser Armut zu leben. Und seid wachsam, dass ihr niemals und in keiner Weise auf die Lehre oder den Rat irgendeines Menschen davon abweicht. Und Clara muss das tatsächlich in ihrem Brief auch schreiben. Das ist jetzt das, was ich vorher angedeutet habe. Da geht es erst mal um Widerstand, bevor sie das eigene Leitbild formulieren kann. Sie muss nämlich an Agnes schreiben, das hat mit einem eigenen Konflikt zu tun, den Agnes mit diesem Papst Gregor auszufechten hat. Sie schreibt: Verweigere dein Vertrauen und dein Einverständnis allem, was dich von dieser Lebensweise abzubringen sucht, was dir einen Stein in den Weg legen könnte und dich daran hindert, dem Höchsten dein Versprechen zu erfüllen, in jener evangelischen Radikalität, zu der der Geist des Herrn dich gerufen hat. Sollte dir irgendjemand etwas anderes sagen, etwas anderes einreden wollen, was deiner Christusnachfolge, da ist wieder der Verweis auf den jungen Mann im Evangelium, auf den reichen jungen Mann. Also wenn dir jemand etwas einreden will, was deiner Christusnachfolge hinderlich wäre, was deiner von Gott gegebenen Berufung entgegenzustehen scheint, so ehre einen solchen Menschen. Es geht hier um den Papst. Folge seinem Rat aber nicht, sondern umarme arm den armen Christus. Also da steckt schon eine Menge sehr kluger Widerstand darin, spannende Motive für uns, sich gegen eine papale Autorität in ganz höflicher und klarer Weise zu verwehren, die Dinge auseinanderzuhalten. Das finde ich schon eine Leistung, also sich nicht vor lauter Autorität sozusagen schon umstimmen zu lassen, weil der Papst kann ja nichts Falsches sagen, sondern ein eigenes Urteil zu bilden und dann eben in der Vernetzung mit anderen Frauen einander darin auch zu bestärken. Und jetzt finden Sie Claras Regel hier und dann nur auch als Spot der Beginn. Sie schreibt die Regel dann tatsächlich am Ende ihres Lebens nach verschiedenen Regelgaben von päpstlicher Seite aus, die Armut einfach nie ordentlich berücksichtigt haben. Dann schreibt sie die Lebensweise, des Ordens der armen Schwestern, Ordinis Sororum Pauperum, ist diese, unseres Herrn Jesus, Jesu Christi, heiliges Evangelium zu beobachten, durch ein Leben in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Also Kurzfassung des Evangeliums. Es gibt noch eine kleine dramatische Geschichte am Ende ihres Lebens, weil die Regelbestätigung ganz, ganz eng mit ihrer Lebenszeit verknüpft ist. Man kann es so deuten und sagen, der Lebenswille hängt an diesem Projekt und als es vollendet ist, kann sie sofort sterben, tut sie auch. Wir können das tatsächlich anhand des Heiligsprechungsprozesses und anderer Quellen wunderbar in eine Chronologie bringen und das auch wochentagsgenau datieren. Am Freitag, dem 8. August, hat ihre Mitschwester Benvenuta diese wunderschöne Vision, die ich im Tafelbild gezeigt habe, wo Maria kommt und sie schon abholt abholen will. Am Samstag, den 9. August, wird improvisiert, weil der Papst gerade in Assisi logiert und auf Reisen ist, sein ganzes Skriptorium gar nicht dabei hat. Trotzdem wird eine Regelbestätigung ausgestellt. Die erste Regel einer Frau wird päpstlich approbiert. Am Sonntag bekommt Clara diese Bulle, ein Bruder trägt sie von der einen Seite der Stadt in die andere. Wir wissen, dass sie sie herzt und küsst und am Tag drauf, gegen Abend, stirbt die da schwerkranke Clara mit 60 Jahren. Jetzt noch kurz die Konfliktbereitschaft, der Crash mit Gregor dem IX, das ist der Heilige Vater, der hier angesprochen wird. Den können wir hier sehen, der heißt mit bürgerlichem Namen Hugo, ist Neffe von Papst Innozenz dem III. Wichtig, natürlich hat er eine kirchliche Karriere, wie das die meisten Päpste gehabt haben, ist erstmal, so kommt er in Kontakt mit der Armutsbewegung. Ab 1217 lernt er den Franziskus kennen, ist päpstlicher Legat in Mittel- und Norditalien und unterstützt tatsächlich die Bruderschaft an einigen Stellen. 1218 entdeckt er dann die neuen Schwestern aus der weiblichen Armutsbewegung in der Toskana. 1219 ist er so begeistert, dass er für diese Frauen, ich habe ja schon gesagt, es gibt viele Gemeinschaften, die sich gegenseitig informieren, die da aufbrechen, die eine Form suchen. Und er fühlt sich berufen, wird auch dazu berufen, diese Schwesterngemeinschaften zu ordnen. Und er verfasst sogenannte Konstitutionen, die auf drei Beinen stehen. Reclusio, Klausur, Donatio, das ist Schenkung, Besitz. Und Exemptio, das heißt nicht bischöflicher Autorität unterstellt, sondern der päpstlichen. Sind nicht alles Dinge, die für Clara und ihre Schwestern von Vorteil sind. Vor allem eben die Schenkungen sind das Problem. Er lernt Clara 1220 kennen, ist fasziniert von ihr, das habe ich schon gesagt, agiert dann aber von 1227 bis 41 als Papst mit einer eigenen Nonnenpolitik. Und auch das ist vielleicht für eine Frauengeschichte ganz spannend. Es kommt auch zu keiner Versöhnung zwischen den beiden. Es gibt einen Konflikt, dann kühlt das Verhältnis merklich ab und dann löst sich das auch nicht auf bis zum Tod dieses Papstes. Es gibt diesen Zusammenstoß. Im Sommer 1228, Gregor der IX. Ist in Assisi, weil er den Franz heilig spricht. Der ist 1226 gestorben. Und es kommt zu einer bemerkenswerten Szene. Er trifft Clara, er geht noch einmal nach San Damiano und will sie eigentlich für sein Regelprojekt gewinnen. Das hat er schon verstanden, dass sie eine großartige charismatische Figur wäre, ein Zentrum, dass sie das bündeln könnte, dass viele auf sie hören, vielleicht so formuliert. Und er möchte sie gerne vereinnahmen für sein Regelwerk. Und er macht das mit zwei Argumenten. Er sagt, zum einen argumentiert er mit Angst und zum anderen mit Veränderung. Er sagt nämlich, ob der Zeitläufe und Weltgefahren, also er sagt Zeitläufe, das hat sich alles verändert, es ist nicht mehr so radikal wie am Anfang, da kann er auch auf Brüder verweisen und so weiter. Er sagt jetzt, ich übersetze es mal, sieh das ein, die Dinge verändern sich, es wäre gut, ihr würdet jetzt Besitz annehmen. Und die Weltgefahren bringt er ins Spiel. Also er macht den Frauen Angst, dass er sagt, das ist unsicher, ihr könnt so nicht leben. Ob der Zeitläufe und Weltgefahren möge sie jetzt Konstitutionen annehmen. Und dann zögert sie einen Moment und dann scheint er das richtig zu deuten. Erinnert sich und sagt, ach, wenn du um dein Gelübde fürchtest. Sie hat ja die Armut gelobt. Großherzig und ein Stück natürlich paternalistisch, dann entbinden wir dich davon. Also spirituell kann man es so deuten, dass er sich einschaltet zwischen ihr Versprechen Gott gegenüber. Und dann wehrt sie sich und sagt diesen denkwürdigen Satz, der tatsächlich nicht zu der bleichen Klosterblume passt, die man gerne aus ihr gemacht hat. Sie sagt, heiliger Vater, auf gar keine Weise begehre ich, und zwar in Ewigkeit nicht, von der Nachfolge Christi befreit zu werden. Also sie weist den Papst zurecht, indem sie sagt, dieses Gelübde ist nicht einfach ein Versprechen, was man hin und her, also juristisch oder so anschauen kann, sondern das ist meine Weise der Nachfolge Christi. Und sehr spannend, der Papst lenkt aufgrund dieses Zusammenstoßes tatsächlich ein und gewährt ihr, was zu seiner Nonnenpolitik überhaupt nicht passt, gewährt ihr tatsächlich das Privileg der Armut. Ich komme zum Schluss. Das ist das Ende und zugleich steht in der Überschrift dem Anfang treu bleiben. Das ist tatsächlich etwas, was Claras Leben und Claras Spiritualität ausmacht. Das würde ich mit Treue überschreiben. Sie schreibt der Agnes, erinnere dich immer an dein Vorhaben, dein Propositum. Und dann nimmt sie eine alttestamentliche Zeugin und behalte wie eine zweite Rahel immer deinen Anfang im Auge. Was du hältst, an dem halt fest. Was du tust, das tu weiter, lass es nicht los. Steig so in raschem Lauf mit leichtem Schritt und Füßen, die den Staub kaum berühren, sicher, frohgemut, beschwingt und zugleich achtsam auf dem Trampelpfad des Glücks aufwärts. Also diese Treue gepaart mit wirklich einer Leichtigkeit buchstäblich und auch mit einem Glück, das finde ich etwas sehr, sehr Faszinierendes, habe ich in dem Teaser so gesagt, dass man mit Clara nicht nur einer sehr konsequenten, sondern auch einer sehr glücklichen Frau begegnet, ist einfach ganz und gar schön. Schlussbild, fast genau etwas, was Clara den Franziskus gelehrt hat, so kann man es sagen. Es ist ein Ausspruch des heiligen Franz, der verstanden hat über das, was innerhalb der Schwesternschaft geschieht, was Clara und ihre Schwestern leben, auslösen, wofür sie einstehen. Diesen wunderbaren Satz, den man immer noch heute vielen religiösen Autoritäten ans Herz legen müsste. Es ist ein und derselbe Geist, der Schwestern und Brüder bewegt hat. So, letzter Blick auf Assisi. Ich danke Ihnen herzlich für die lange Aufmerksamkeit.
Loris Töchter.